Race Week, der Motorsport-Podcast mit Matthias Monnerjahn und Thorsten Konrad. Und damit also ein recht herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu einer neuen Folge hier auf Race Week. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. In dieser Folge schauen wir zurück auf das vergangene Rennwochenende der DTM in Zandvoort und geben euch einen Ausblick auf das kommende Wochenende, was ja das Saisonhighlight der DTM ist, die DTM auf dem Nürburgring in Nürnberg. Und das mache ich aber allerdings heute nicht alleine. Dafür begrüße ich heute in dieser Folge den Moderator, Kommentator und Streckensprecher Tobi Schimon. Servus!
Moin, Grüße.
Hi, ja, du bist ja quasi jetzt viel gefragt unterwegs gewesen, kommst gerade aus der Eifel vom Nürburgring und da muss ich sagen, bist du auch mit einem verdammt schönen Wagen hin und zurück gefahren, ne?
Ich hatte den Cupra Formentor VZ5, also den 5-Zylinder, das Safety Car ja der DTM. Das habe ich bekommen, um da mal ein paar Tests mitzumachen und durfte damit in die Eifel fahren. Hatte ein bisschen Pech auf dem Hinweg, weil statt den entspannten 5 Stunden, 4,5, keine Ahnung, wie lange man das aus München ungefähr braucht, wurden es 8. Wegen Stau und nochmal Stau. Ich bin, glaube ich, zweimal über 100 gefahren. Das war ein bisschen langweilig, aber in der Eifel war es dann schön. Und auf dem Weg dann auch Richtung Heimat war es dann auch echt, da hat es richtig Spaß gemacht. Aber du denkst dir, du bist ein dicker Fisch auf der Strecke, fährst da so mit deinem 390 PS Geschoss mal so 230, 240 und es kommt immer jemand, der noch schneller ist. Es ist einfach unfassbar, ey. Du fährst dann irgendwie auf der A8 zwischen Stuttgart und zwischen München und denkst dir nur so, ja, okay, alles klar. Da kommt ein Golf R plötzlich von hinten angeschossen, dann kommt plötzlich ein M4 war es, glaube ich, der mich überholt, der Competizione, also auch ein ziemlich heftiges Gerät. Dann kam plötzlich so ein C63, also es war wirklich, du denkst so, Alter, ich bin schon wirklich schnell unterwegs, aber was ihr treibt, ist einfach nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Holla die Waldfee.
Ja, das muss ich auch sagen, die Strecke da, bin ich jetzt auch zurück aus dem Urlaub gekommen, nach Stuttgart, aber da muss ich ja echt sagen, gefühlt hast du ein ständiges Aufblenden von hinten, ja. Nach dem Motto, geh mal bitte auf Seite, die linke Spur ist reserviert ab 2,50.
Ja, so in der Richtung, aber es ist natürlich auch schön zu fahren mittlerweile auf der Straße, also von daher hat sich ja gebessert. Mit ein paar Nadelöhren hast du noch, aber an sich ist es schon okay.
Das stimmt, ja. Aber Tobi, schöne Autos, die gibt es ja jetzt nicht nur bei dir am Wochenende oder auf den Straßen rund um München, Stuttgart bis hoch in die Eifel. Nee, die haben wir ja jetzt auch in der DTM. Nun ist es ja so, dass die DTM in diesem Jahr erstmalig unter dem Dach des ADAC unterwegs ist.
Ja.
Wie findest du, hat sich die DTM hinsichtlich dessen verändert? Oder sagen wir mal so, hat sie sich gut oder negativ entwickelt? Weil seit der Ära des GT3 haben wir immer so ein bisschen, naja, es ist eher ein Abklatsch des GT Masters. Jetzt ist aber der ADAC wieder mit dabei, dieses Gewurschtel hoch 3. Dann soll ja GT Masters mit dem Prototypen-Cup noch irgendwie zusammenkommen. Aber allgemein, ist es eine gute Stimmung gewesen oder, also gute ersten zwei Rennen, wie würdest du das sagen?
Ja, man musste sich natürlich auch erstmal finden. Also der ADAC hat ja auch super spät erst die DTM übernommen. Das war ja, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember, als dann die ersten Meldungen kamen, als dann die Gespräche mit Gerhard Berger dann wirklich zu Ende geführt wurden, die vertraglichen Dinge erledigt waren. Und dann wurde ja erstmal so richtig angefangen, auf Seiten des ADAC zu arbeiten. Aber ich meine, guck mal, wenn nicht der ADAC, wer sonst soll das stemmen? Jetzt mal ganz ehrlich, die machen jedes Jahr 24-Stunden-Rennen. Die haben das ADAC GT Masters aus dem Nichts heraus damals erschaffen, zu einer tollen Veranstaltung gemacht. Die haben unfassbare Motorsport-Erfahrung, Organisation MotoGP, Organisation WRC, Rallye-Weltmeisterschaft etc. Also die setzen sich ja nicht nur in der GT3-Klasse mit den Top-Teams auseinander, sondern die kämpfen ja auch an allen Fronten mit der 4 zum Beispiel oder mit der Dorna in Sachen Zweirad, in Sachen Vierrad. Also die haben eine unfassbar große Expertise und in der kurzen Zeit das so auf die Beine zu stellen, fanfreundlich zu machen. Die DTM war, ehrlich gesagt, auch durch den GT3-Wechsel ja eh schon wieder fanfreundlicher geworden. Es waren nicht mehr diese diese großen Bunker von den Herstellern, wo sich die Fahrer drin versteckt haben und wo du mit Glück als Medien mal rein durftest und durch Zufall mal einen Fahrer getroffen hast, der schnell rausgerannt ist und zu einem Auto rüber geflitzt ist. Es ist wieder viel mehr die Serie zum Anfassen geworden, und wenn einer versteht, wie Serie zum Anfassen funktioniert, dann ist es der ADAC mit all seinen Fanaktivitäten, und die haben natürlich all das Gute jetzt aus dem ADAC GT Masters einfach mit rübergenommen in die DTM, aber gleichzeitig natürlich auch die Professionalität, die in der DTM vorherrscht, nicht irgendwie zur Seite gelegt, sondern auch da wirklich versucht, alle unter einen Hut zu bekommen. Das ist nicht leicht, und da gab es auch bestimmt auch an einer Stelle vielleicht mal berechtigte Kritik, dass es noch ein bisschen knirscht, dass es noch nicht alles so klar ist, späte Einschreibungen etc., aber das ist nun mal, ich meine, wann haben sie die DTM übernommen? Im Dezember, da mussten erstmal die Strukturen geschaffen werden, die Leute gefunden werden, und von daher würde ich sagen, geben wir dem Ganzen jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Zeit. Es hat geknirscht an den ersten Wochenenden, aber man lernt jedes Mal dazu, es sind die richtigen Leute an der richtigen Stelle, und der ADAC kriegt das auf jeden Fall gewuppt, und ich glaube, wir können uns alle wahnsinnig jetzt dann vom einen Saisonhighlight Sandford am Strand auf den Norrisring jetzt dann in Nürnberg freuen. Also von daher, ich würde sagen, das ist ein guter Weg und vor allem ein zukunftssicherer Weg. Weil machen wir uns nichts vor, die ITR GmbH war ein absolut gewinnorientiertes Unternehmen. Da ging es darum, Geld zu verdienen. Punkt. Um nichts anderes. Und der ADAC sieht sich da natürlich in einer anderen Verantwortung, den Motorsport zu fördern, den Motorsport auch zu erhalten. Jetzt hat man auf jeden Fall einen sicheren Plan für die Zukunft erstmal, dass die DTM-Plattform gesichert ist. Das war, sagen wir uns nichts vor, in den letzten Jahren gerne mal anders der Fall. Also nach dem Ausstieg der Hersteller, Übergang zu GT3 etc. Also wie oft war die DTM totgesagt, und sie lebt immer noch, und jetzt auf jeden Fall unter einem ganz, ganz sicheren Zelt.
Ja. Ja gut, ich finde auch, es sind viele gute Sachen vom GT Masters rübergekommen, diese Penalty Zone zum Beispiel, auch, dass die Punkte bis 15 jetzt ausgegeben werden, das gibt dem Feld ein bisschen mehr Input, dass du auch mehr Kämpfe im hinteren Teil des Feldes
dann hast. Und du kannst dir einen Ausrutscher erlauben mal, also das ist auch gegeben jetzt.
Ja, genau. Oschersleben mit Breining, wobei, naja, das hat man jetzt auch wieder geändert. Aber trotzdem, das finde ich auch, das hat man gut gelöst, und das finde ich auch, ja, dieses typische, wir gucken mal, wie es beim ADAC GT Masters gelaufen ist, und das nehmen wir doch jetzt mal mit rein. Und auch dafür so ein bisschen, dass der Zuschauer visuell sieht auf der Strecke, was passiert jetzt zeitenverlustmäßig. Jetzt kam aber ja nicht nur der ADAC mit ins Boot, sondern auch die ganzen neuen Strecken, wie zum Beispiel jetzt auch Zandvoort, die endlich wieder zurück ist. Eddie hat es so schön gesagt, da wo andere Urlaub machen, da wird jetzt Rennen gefahren. Ich war auch schon das ein oder andere Mal in Zandvoort. Ich muss auch wirklich sagen, es ist ein ganz besonderes Flair, diese Strecke in den Dünen drin. Jetzt dann nochmal auch ein bisschen neuer mit dem neuen Layout der Formel 1. Aber auch die Leute da mit, die Locals da vor Ort, die sind echt total cool drauf. Die lieben den Motorsport. Zur Strecke nochmal, also sie haben jetzt das alles auf den neuesten Standard gebracht. Aber wie findest du es? Trotz dieser Veränderungen, die an der Strecke jetzt ja stattgefunden haben, hinsichtlich der Formel 1, finde ich, aber haben sie nicht diesen Charakter verloren? Diese, sagen wir mal, die haben ja viele gesagt, die Kiesbetten sind so nah, es kann nicht mehr überholt werden. Aber all das haben wir jetzt gesehen, das wurde jetzt widerlegt.
Und das haben wir auch schon im ADAC GT Masters gesehen. Da waren wir ja auch in Zandvoort in den letzten Jahren immer. Sprich, Kurve 3, das ist für mich wirklich die gravierendste Änderung, wo du einfach so unterschiedlichste Linien fahren kannst, Schwung mitnehmen kannst, hinten dann über den Hügel drüber, hier Richtung Schäfflag, diese langgezogene Rechtskurve dann. Da kann man jetzt wirklich ganz viele verschiedene Linien wählen, die nutzen, um auch der Charakteristik des Autos zum Beispiel zu entsprechen. So ein BMW fährt sich ja ganz anders um die Kurve als ein Audi. Es ist einfach so vom Layout, von der Fahrzeugphilosophie her, sprechen wir da ganz unterschiedliche Themen an. Also, man hat da auf jeden Fall geschafft, dass die Strecke kompetitiv ist. Man kann überholen, das konnte man früher überhaupt nicht, das darf man nicht vergessen, als es die Steilkurve nicht gibt, gerade speziell Kurve 3, die letzte Kurve ist egal, die war früher sogar schwieriger, meine ich. Also die hat auch nicht.
Ja, die ging nicht.
Und die
flat,
hat nichts geändert. Und wenn, dann ganz, ganz mutig. Also da musstest du richtig muttern.
Ja, aber da haben wir auch gesehen, weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, wo es in der DTM da diesen heftigen Crash gab, Ausgang der letzten Kurve.
Man hat eine Mutkurve. Also von daher, die ist jetzt eigentlich fast, die ist eigentlich viel einfacher geworden. Plus, alle nehmen da so viel Schwung mit. Es gibt da eigentlich nur eine richtig echte Linie. Dadurch hat sich nichts verändert hin zu Kurve 1. Deswegen kannst du jetzt in Kurve 1 nicht besser überholen als früher. Das war vielleicht sogar früher noch ein Ticken besser möglich. Aber wir hatten in Frankfurt eigentlich immer nur tolle Rennen, wenn es windig war, wenn es geregnet hat im GT Master. Seitdem die Strecke umgebaut haben, ist es definitiv eine andere Charakteristik geworden. Die Rennen sind viel besser geworden. Es war schon immer wunderschön, in Frankfurt zu fahren, weil man einfach in den Dünen ist, weil man zwei Dünen entfernt ist vom Meer. Man hatte ja auch früher das Rennen eher so im Anfang des Jahres, wo es noch ein bisschen frisch war, wo es kalt war, wo es windig war. Jetzt ist es ja mitten im Sommer eigentlich und dafür ist es für alle halt einfach ein Riesentraum, dahin zu fahren. Also nicht nur für die Rennfahrer, sondern auch für uns, die dann am Abend schön am Strand sitzen und da halt noch den Abend ausklingen lassen können. Na, das ist halt einfach ein anderer Flair und dementsprechend Sandford ist ein absolutes Muster. Verzichte ich lieber auf Zolder oder Assen, ich sag's dir, wie es ist.
Ja. Definitiv, das finde ich auch, dass die Strecke endlich wieder zurückgekommen ist, weil Assen, ja, auch eine coole Strecke.
Die Fahrer lieben sie, die Fahrer finden Assen super, aber Assen ist halt leider, und der Promoter gibt alles da immer vor Ort, das ist dieser Lee, der das ja da steuert, ja. Der schafft immer die Tribüne auch voll zu kriegen, also der ist da wirklich ganz, ganz dahinter und ist auch eine super sympathische Truppe da vor Ort und für Motorradrennen garantiert der Hammer, es ist nur... Für generell vom Aussehen, vom Feeling her ist Sandford halt was Spezielles. Und man darf nicht vergessen, Sandford ist ein Formel-1-Kurs. Das ist von der Wertigkeit her einfach nochmal drüber.
Definitiv. Ja, kann man auch mal sagen, ich fahre mal an der Formel-1-Strecke.
Genau.
Jetzt aber, wie du eben sagtest, wenn du in Sandford bist, da gehst du einfach abends nochmal, weiß ich gar nicht, was du abends trinkst, Heineken. So,
ja,
ganz entspannt dann abends. Aber auch da gibt es viele Lokalitäten, wie zum Beispiel auch der Campingplatz, wo du mit dem Camper ranfährst, wo richtig Stimmung ist, wenn die Motoren aus ist und wo die Jungs dann an der Box am Schaffen sind, dann geht da hinten auf dem Campingplatz richtig der Punk ab.
Yes.
Richtig cool. Aber ja, um das nochmal aufzugreifen, was du eben gesagt hast, es ist immer eine Fahrerstrecke gewesen. Jetzt haben wir das auch gesehen bei Maro Engel, dem Dominator an diesem Wochenende, wobei man bis auf Sonntag
ein super Ergebnis war mit seinem
genau,
Performance-Gewichten.
Ja. Aber da muss man auch sagen, diesen Flow, die diese Strecke hat, was ja ganz viele sagen, du musst erstmal in diesen Flow reinkommen, um dann durch diese Kurven durchzuschweben, sagen wir mal. Aber wenn du da erstmal drin bist, dann geht's. War das vielleicht auch der Grundstein, A, zu wissen von Maro Engeln, Stichwort GT Masters, er war oft da, hat zwar auch andere Rennserien gefahren, aber die Erfahrung mit dem Auto und die Erfahrung mit der Strecke, die dann dazu geführt hat, okay, das war der Schlüssel zum Erfolg am Wochenende.
Und dass der Mercedes zu Sandford besser passt als zu Oschersleben, eine Strecke, wo sich der Mercedes eh immer schon wahnsinnig schwer tut und dann auch noch von der BOP nicht gerade gesegnet war in Oschersleben, das muss man schon mal sagen. Das soll jetzt nicht als Ausrede gelten, weil ist der Kutter zu langsam, ist die Badehose schuld, das war schon immer so. Dementsprechend wird immer die BOP angeführt. Natürlich ist das entscheidende Mittel und da werden natürlich Daten alles angepasst und geguckt, dass auch für euch das eben eine faire BOP gefunden wird. Die war vielleicht an dem Tag tatsächlich ein bisschen anti-Mercedes, das darf man nicht vergessen an dem Wochenende, so generell. Der Mercedes tut sich da, wie gesagt, eh immer schwer. Wir haben unfassbar viele Schäden an dem Mercedes immer gesehen. Habe ich jetzt BMW gesagt? Mein Mercedes meinte ich natürlich. Also der Mercedes, der dann hinten über die Sausage Curbs in dieser Schikane fährt, wo er sich regelmäßig den Unterboden aufreißt, bis zum Motorschaden, alles schon geholt hat. Sprich, die müssen einfach anders fahren. Das ist in Sandford nicht gegeben. In Sandford funktioniert der Mercedes einfach gut. Dafür hat er einfach die Power, das Drehmoment und alles, das nötig ist für diese Rennstrecke. Und dementsprechend war auch die BOP wieder ein bisschen gnädiger zum Mercedes. Und dann natürlich Maro Engel, der die Strecke halt aus dem FF kennt. Einfach, wie du gesagt hast, der ist den GT Masters gefahren. Der kennt die noch aus der alten DTM. Der kennt die noch aus so verschiedenen anderen Rennserien. Also wenn einer weiß, wie man da schnell sein kann, sein muss, dann ist es Maro Engel. Hat aber auch gesagt, am Sonntag war er halt chancenlos mit seinen 20 Kilo Erfolgsgewicht für seinen Sieg. Am Samstag war halt einfach nicht mehr drin und dafür hat er sich wacker geschlagen, hat jetzt den Sieg eingefahren, endlich. Und das war auch für ihn ein Befreiungsschlag nach Oschersleben. Das hast du richtig gemerkt, wie ihm da so ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass der Mercedes jetzt also da auf jeden Fall gut funktioniert hat und er endlich den Sieg geholt hat.
Ja, auch nach der letzten Saison ist ja auch.
Ja, aber bei Mauro Engel können wir eigentlich fast jede Saison rausnehmen. Da ist immer irgendwas gewesen, dass er kurz vor Schluss den Titel nicht geholt hat. Im GT Masters kann ich dir da auch zwei oder drei verschiedene Saisons nennen. Also der ist immer so nah dran, das ist immer so ein bisschen gucken, nicht anfassen, ist das Motto leider bei ihm oft. Das wäre halt natürlich für ihn ein unglaublicher Befreiungsschlag, da jetzt. Er ist ein GT3 Super-Experte.
Eben, also, ja, doch eigentlich sonst alles gewonnen, was es so gibt. Die DTM ist es
ja, da war er natürlich auch lange Zeit der Wasserträger, das muss man auch fairerweise sagen, so zum Beginn seiner Karriere. Jetzt ist er halt der alte Hase. Jetzt ist er der, auf den sicher der größte Blick geht, mit Lukas Stolz zusammen, würde ich sagen, im Mercedes-Feld. Vielleicht die zwei, wo man sich natürlich am meisten von erwartet. Also, da ist er auf jeden Fall schon einer, der da vorne bringt. Lukas Auer ja eigentlich auch, aber Lucky Auer darf man nicht vergessen, geht verletzt in die Saison. Da muss man erstmal abwarten, wie sich das wirklich alles darstellt. Ich fürchte, er ist noch nicht ganz auf der Höhe da, wo er hin will. Hat natürlich auch Pech mit der Front gehabt jetzt in Sanford, dass die fast weggeflogen wäre. Josef Vega ist noch nicht da, wo er hingehört. Der braucht noch ein bisschen, der kann schnell fahren. Der ist auch ein toller Fahrer, aber der hat noch nicht die Erfahrung natürlich wie die anderen. Und David Schumacher tut sich auch nach wie vor schwer im GT3, das muss man halt fairerweise sagen. Dementsprechend liegen die Hoffnungen bei Mercedes natürlich auf Mauro Engel und auf Lukas Stolz.
Aber Ayun Maini, vielleicht ist er der Underdog bei Mercedes, wo man nicht so ganz mit gerechnet hat, ausgenommen jetzt Sanford. Aber Oschersleben war ja doch schon mal ganz gut unterwegs. Also hätte man eigentlich nicht gedacht.
Wie viele Punkte hat er auf dem Konto?
Naja, gut.
Einen.
Aber fahrerisch?
Er hat jetzt auch GT3-Erfahrung schon gesammelt, war ja letztes Jahr schon mit HRT in der DTM zu Hause. Da ist aber der Weg noch weit. Der ist noch weit bei Ayun Maini. Der schwimmt sich jetzt da frei. Mal gucken, wenn jetzt ein paar Ergebnisse kommen, was er dann macht. Aber da ruht noch kein Auge so richtig auf ihm. Also, er ist dabei.
Porsche, aber wenn wir das jetzt nochmal sehen, Philosophie kommt manchen Rennstrecken natürlich auch entgegen, aber ja. Porsche ist ja eigentlich mit dem Heckmotor aus diesen Ecken raus, die ja auch flott sind, ist der Porsche eher ein bisschen schwach auf der Brust, wo du den Schwung dann halt mitnehmen musst, wo du gegebenenfalls ein bisschen Über-Untersteuern hast. Da war ich aber auch überrascht, dass Breining so stark dann in Sanford aufgetrumpft hat. Und das muss ich wiederum sagen, da bin ich jetzt dann auch gespannt, was er dann am Norrisring wieder zusammenzaubert.
Ja, das ist natürlich für ihn der Ort schlechthin. Also da hat er den ersten Sieg, seinen ersten Sieg in der DTM gefeiert, den ersten für Porsche überhaupt in der DTM. Also auch ein emotionaler Moment jetzt für ihn, dann an den Norrisring zurückzukommen, das weiß er auch. Ja, du, der neue Porsche ist aber natürlich auch eine Waffe, das muss man ganz klar sagen. Das haben wir jetzt auch beim 24er gesehen etc. Also das ist ein tolles, ganz toll gebautes Auto und es hat vielleicht auch die mangelnden Themen, die du gerade angesprochen hast, die in der Vergangenheit natürlich eine große Rolle gespielt haben, vielleicht ein bisschen ausgemerzt. Also ich glaube generell, dass der Porsche jetzt gutmütiger ist zu fahren und mit Breining, der auch wahnsinnig an sich gearbeitet hat den Winter über, der natürlich auch da ganz, ganz anders an die Sache rangeht in diesem Jahr. Ich meine, erinnere dich ans Saisonfinale mit diesem unfassbaren Unfall, obwohl er mitten im Meisterschaftskampf steckte etc. Also ich glaube, Breining wollte zu viel oft in der Vergangenheit mit dem Kopf durch die Wand, das weiß er auch selber, also der hat wahnsinnig viel Schrott produziert, das hatten Max Verstappen aber übrigens auch in der Formel 1 lange, lange Zeit, bis es Klick gemacht hat und jetzt dominiert er die Formel 1 nach Belieben. Ich sage nicht, dass Thomas Breining jetzt die DTM dominiert nach Belieben, soweit sind wir noch nicht, aber ich glaube, dass er jetzt wirklich noch mehr gelernt hat, den Kopf einzuschalten, um erfolgreich zu sein und nicht überall auf letzter Rille jede Attacke zu reiten, die es gibt. Und das war schon auch im GT Masters beachtlich. Der ist ja bei Herbert Motorsport gefahren, mit dem Robert Renauer zusammen. Und die Rechnungen wollen wir beide nicht sehen, die da nach dem Ende waren. Aber gut, er war Werksfahrer. Das war natürlich auch das Glück von Renauer und Co. Dementsprechend hat er jetzt, glaube ich, einfach dazugelernt. Beim Thomas ist es wahnsinnige Kopfsache, glaube ich. Und da ist er wirklich mental deutlich stärker als dieses Jahr, als ich in den letzten Jahren erlebt habe.
Das muss ich auch sagen. Ich hatte mit Thomas Breining auch hier im Podcast schon mal gesprochen. Er meinte ja auch, dass wenn man in der DTM antritt, das war ja damals, als er erstmalig angetreten ist fürs Küssteam, das war sein Ziel. Also wenn ich hier das Ding nicht hole, dann weiß ich gar nicht, warum er an den Start gehen soll.
Aber das ist eine tolle Mentalität, die brauchst du natürlich auch. Also das ist eine Mentalität, die hat einen Mauro Engel garantiert auch, die hat einen Thomas Breining, die hat einen Calvin van der Linde, die hat einen Sheldon van der Linde, die hat auch einen Marco Wittmann zum Beispiel. Also diese, und auch einen Mirko Bortolotti, der will nicht um Platz 5, Platz 6, Platz 3 rumfahren. Also wir haben nicht bei jedem Hersteller, wir mindestens ein bis zwei, würde ich sagen, die so vom Mindset ganz klar sagen, ey, wenn ich nicht um den Titel mitfahre, ist es für mich eine verlorene Saison.
Aber das finde ich, das macht es halt auch gerade aus.
Natürlich.
Wenn wir Richtung DTM gucken, fernab der Formel 1, klar, da wird jetzt auch hart gefahren. Wir haben jetzt gesehen, das Strafenwochenende der Formel 1.
Ja, das hat nichts mit Hartfahren zu tun gehabt.
Nee.
Das hat eher was mit der Lieblingsregelauslegung vom Rennleiter Nils Wittig zu tun. Der hat den größten Track-Limits-Fetisch, den ich kenne. Gut, natürlich muss er sich auch an die Regeln halten und die Regeln sind für alle gleich und alle klar, aber 1200 Situationen, die man überprüfen muss.
Und viermal Ocon, also ich weiß nicht. Also sorry, aber
ja.
Da muss ich als Fahrer dann auch irgendwann mal denken, ja, also ich... Ja,
vielleicht fahre ich einfach mal langsam die Kurve rum.
So, ja genau, ich lass mal reinrollen, auch wenn es dann vielleicht der letzte Platz wird. Nein, aber ja... Ich weiß nicht. Egal, wie dem auch sei, um nochmal auf das Thema Norrisring zurückzukommen. Hart fahren. Wir hatten da letztes Jahr Ausfallserie hoch 3. Davor dieses Riesenthema zwischen Calvin van der Linde und Ferrari, dem...
Liam Lawson.
Liam Lawson, genau.
Beim Saisonfinale 2021, ja.
Richtig, ja. Wo Calvin auch hier bei uns im Podcast danach sagte, ja, okay... Irgendwo willst du es natürlich auch wieder wissen, auch da. Wenn ich halt die Chance sehe, dann versuche ich es halt eben auch.
Das hat Calvin auch wahnsinnig gewurmt, das darf man nicht vergessen. Der hat da wirklich auch mit sich psychologisch wahnsinnig zu kämpfen gehabt. Danach hat er jetzt kürzlich mal tatsächlich so einen Post rausgehauen, wo er seine Transformation von 2022 auf 2023 beschrieben hat und sich auch so ein bisschen dargestellt hat, ein Jahr zuvor. Also wirklich auch mit wirklich extrem psychischen Problemen wirklich zu kämpfen gehabt hat. Also da ziehe ich echt den Hut vor, dass er das da mal in einem Post zumindest mal rausgehauen hat, in der Story zumindest mal da sein Innenleben ein bisschen dargelegt hat. Also man merkt auch, Calvin ist anders drauf momentan oder generell seit diesem Saisonfinale, weil es ist die Leichtigkeit, die Lockerheit ist schon verflogen bei ihm leicht. Er ist immer noch sympathisch, nett, lustig und alles gut, aber man merkt so diese Unbekümmertheit, die ist seitdem schon bei ihm nicht mehr in der Form da, wie sie vielleicht zuvor da war. Und da hat er, glaube ich, auch wirklich sehr stark an sich arbeiten müssen. Und das tut er wahrscheinlich sogar immer noch. Ich habe jetzt keine Details, habe jetzt auch mit ihm noch nie so tief darüber gesprochen. Aber ich meine, man merkt es ja. Und dass er ein grundanständig super Charakter ist, der über Jahre hinweg einfach auch ganz, ganz tolle Leistungen geliefert hat und eine unfassbare Leichtigkeit immer versprüht hat. Ich glaube, das letzte Jahr war für ihn ein ganz schwieriges Jahr, ein Übergangsjahr und jetzt kämpft er sich gerade wieder frei und klar postet er immer wieder, Mann, klappt jetzt endlich mal wieder und ich möchte mal wieder nach vorne kommen, es muss doch mal wieder klappen. Da wünsche ich ihm auf jeden Fall, dass es immer einen Klick macht, weil dafür ist er einfach ein zu guter Kerl.
Ja, gerade weil die zwei ja auch, also Sheldon und Calvin wohnen ja auch dann noch zusammen im Allgäu und die reden ja dann auch immer drüber, wie es war. Und das wurmt dann einen doch bestimmt schon, wenn der Bruder dann jetzt doch den Titel geholt hat, wo du ja ein Jahr vorher so knapp dran warst, ist natürlich auch, ja.
Ja, aber er freut sich für seinen Bruder, ganz klar. Also die haben ja ein super Verhältnis, die zwei, aber du sagst es richtig. Ja. Das sind alles Gewinnertypen und die wollen den Titel holen. Also
eben. Da, familiär bedingt schon.
Ja, genau. Das ist halt bei Calvin und Sheldon halt vorgegeben.
Genau. Gerade habe ich es ja auch angesprochen. Norrisring ist eine Sache, wo du auch immer gerne hingehst.
Ja, ich komme ja aus Nürnberg. Also von daher ist ja für mich Heimspiel.
Eben. Und ich finde es auch immer, es ist ja die kürzeste Rennstrecke, die es gibt im Kalender. 2,3 Kilometer mit dieser unfassbar langen Geraden.
Faktisch nur 4 Kurven. Also man kann, irgendwer liest da 8 rein, aber die 8 soll er mir mal zeigen. Also das ist wie wieder der Sprung rüber zur Formel 1 in Spielberg, die da hoch den Berg, das als Kurve nochmal extra zu titulieren. Also Freunde,
das stimmt.
Oben ist die 2, Punkt.
Ja. Da Bin ich ganz bei dir. Das Lenkrad um 10 Grad nach links bewegst, genau. Das ist meiner Meinung nach auch keine
Wenn's
Kurve.
Wenn es 10 sind, das sind eher 3.
Kommt jetzt drauf aus, wie du aus der letzten Kurve rauskommst.
Das stimmt. Und wie die Settings vom Auto sind.
So, ja. Nee, aber allgemein finde ich es unfassbar, was sich nicht nur GT3-mäßig in den letzten Duellen da gelaufen ist, sondern auch davor, also Manuel Reuter-Zeiten zum Beispiel. Jetzt haben wir ein extrem großes Fahrerfeld. Was denkst du, kann uns erwarten an diesem Wochenende? Wettermäßig habe ich schon mal rumgespickt, wieder extrem warm.
Sahara-Hitze.
Was nicht so gut ist für die Bremsen dann.
Ja.
Da haben wir auch vor 2 Jahren auch gehört, beziehungsweise gesehen, Mercedes hat dann Wasser auf die Bremsen gesprüht, wo sie dann vorher bei hohen Geschwindigkeiten abgebremst haben bei diesen Testfahrten. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie du das Bestmöglichste rausholst.
Ja, wichtig wird natürlich, und du hast auch nie freie Fahrt, also hast du nie diesen Fahrtwind im Großen und Ganzen, der dann auch noch hilft, deine Bremse wieder runterzukühlen. Ja. Also das fällt ja dann auch an vielen Stellen, weil es halt so eng ist, schlicht und ergreifend.
Ja, aber sagen wir mal so, Nürburgring philosophiemäßig sollte ja dann eher dem Porsche so ein bisschen entgegenkommen. Aus den Ecken raus ist er ja extrem stark. Mercedes eigentlich ja auch, weil die sind sehr, sehr gut auf der Bremse. Lamborghini und Audi könnten es ja dann wieder so ein bisschen schwer haben, genauso wie der BMW. Also mein persönlicher Tipp ist wieder Porsche vorne, gejagt von Mercedes, und dann wird es wahrscheinlich Lamborghini oder Audi sein, je nachdem wie das Setup ist.
Ja, je nachdem wie das Setup ist und wie natürlich sich auch noch die BOP entwickelt. Ich muss da zugeben, ich weiß gar nicht, ob die aktuellen BOP-Daten schon raus sind, was jetzt in Nürburgring gefahren wird.
Noch nicht.
Ich glaube nämlich noch nicht, ne? Ist noch nichts veröffentlicht. Ich habe schon mal geguckt. Normalerweise gibt es nämlich auf dem Presseportal vom ADAC Motorsport da immer rechtzeitig eine Info. Bisher ist noch nicht raus, was sich verändert. Ich habe auch gegoogelt vorhin, da kam noch nichts. Ja, warten wir es ab. Ich gehe da voll mit, was du gerade sagst. Ich glaube auch, dass Maro Engel wieder eine wichtige Rolle spielen wird. Ich glaube auch, dass wir Thomas Preining wieder vorne mit dabei sehen werden, der natürlich jetzt aber ein bisschen Hypothek hat. Der kriegt ja ein bisschen Performance-Gewichte eingeladen für seinen zweiten Platz immerhin im Sonntagsrennen in Sandford. Ricardo Feller bekommt ja die vollen 20 Kilo reingeladen. Der ist ja wirklich rappelvoll mit seinem Team auf Sportsline. Also da wird wenig zu sehen sein im Rennen wahrscheinlich. Es wird wieder Wahnsinn. Ich meine, enge Boxengasse, Performance-Stops in Nürnberg.
Längste Boxengasse, die es gibt.
Ja, die brauchen wir aber auch tatsächlich in Nürnberg, weil sie einfach nur eng ist. In Nürnberg gibt es ja auch nur zwei Extreme. Es gibt entweder Sahara-Hitze oder Platzregen. Beides ist ja das Einzige, was offensichtlich in Nürnberg zu der Jahreszeit möglich ist. Also ich habe da schon alles mit Land unter und Gullideckel, die hochgespielt werden, bis hin zu wir schwitzen da. Also das wird krass, es wird wie immer toll, es wird wie immer gut besucht sein. Also wenn man sich jetzt schon mal die Tickets anschaut, die Ticketsverkäufe und guckt, wo kriege ich denn überhaupt noch was auf den Tribünen, jetzt mal abgesehen von der Steintribüne, die halt riesig ist, da ist nicht mehr so viel frei. Um ehrlich zu sein. Also der Zuspruch ist nach wie vor da, der Nürburgring elektrisiert, der Nürburgring zieht die Menschen an, die Prominenz hat sich angekündigt, wir haben eine ganze Reihe an großen Namen, sei es ein Thomas Helmer, Dr. Christine Theiss, die vom FC Nürnberg kommen, die Frauen vorbei, dann wird es auch noch den ein oder anderen Influencer geben, habe ich schon gehört, Pete Smith zum Beispiel kommt vorbei, der ja auf knapp 5 Millionen irgendwas über alle Kanäle kommt, also da wird wieder einiges geboten sein. Von ProSieben wird Dr. Christine Theiss mit dabei sein, die ja bei The Biggest Loser die Leute getriezt hat, die ehemalige Kickbox-Superstar, also da ist wieder alles geboten. Ich meine, in der Vergangenheit waren sie alle da, Roger Moore, Prinz Albert war vor ein paar Jahren da, dann hatten wir irgendwie Lena Gerke, die da war. Das ist wirklich immer ein Klinke in die Hand drücken am Nürburgring, und das wird es auch dieses Jahr wieder, auch unter der Führung des ADAC, der natürlich jetzt da auch mal ins kalte Wasser springt, weil im Nürburgring haben sie keine Erfahrung. Rennstrecken kennen sie aus dem FF, überall waren sie schon mit irgendeiner Rennserie, da gibt es keine Probleme, da wissen sie, wie sieht das Fahrerlager aus, wie viel Quadratmeter braucht die so Hospi, wie viel Quadratmeter braucht die jene Hospi, wo können wir noch einen Eisstand hinstellen, dann kommt die Dekra, die ein Zelt aufbauen will, dann kommt Schaeffler, die eine die eine große Präsenz vor Ort haben werden, weil natürlich aus Herzogenaurach der Weg recht kurz rüber ist. Also sprich, da ist einfach auch so viel drumherum logistisch zu lösen am Norrisring. Aber ich glaube, das wird wieder ein Highlight. Es ist das schönste Rennen im Jahr. Es hat nur 4 Kurven, aber zweimal Spitzkehre mit langer Gerade davor. Ey, was willst du mehr? Wirklich, das ist wie wenn du den Hockenheimring nur mit Parabolika und Motodrom fahren würdest die ganze Zeit. So ist der Norrisring. Also alles andere lassen wir weg. Es gibt nur die zwei.
Ja, ich find's auch einfach extrem geil. Ich war tatsächlich noch nie da, unbedingt.
Musst auf die Liste, aber sowas von dringend. Stuttgart ist es gar nicht so weit nach
oben. Das stimmt, das ja.
Da kann man schon mal hinfahren.
Je nachdem, was ich für ein Auto fahre. Nein, Quatsch.
Norrisring.
Ja, da muss ich mal rüber nach Falterbach zu Porsche mal gucken.
Hast ja alles vor der Haustür, ja, wollte ich gerade
so
sagen.
Hey, abschließende Frage. Du hast ja gesagt, du kommst aus Nürnberg, abseits der Rennstrecke. Ist ja auch immer viel los rund um dieses Rennen. Ja. Aber wo kann ich denn nach dem Rennen ein gutes Bier trinken? Setze ich mich dann an die Wiese an Dutzenteich, packe meinen Grill aus und trinke ein gutes Bier? Oder wo kann man da noch so hin?
Also Dutzenteich ist natürlich die erste Anlaufstelle nach dem Rennen, aber Fakt ist, ich würde mich lieber in die S-Bahn setzen und zwar zum Hauptbahnhof fahren, dann in die Stadt reinlaufen, an der Lorenzküche vorbei, über die Pegnitz drüber, den Berg hoch und dann gibt es oben direkt unterhalb der Burgmauer am Albrecht-Dürer-Platz eine Kneipe, die heißt Wanderer. Und der Wanderer ist was ganz Besonderes. Das ist nämlich eigentlich... Es ist nicht groß, es wirkt fast wie ein Kiosk, sag ich mal, der aber in der Burgmauer drin ist und die haben was ganz Besonderes, die gehören nämlich keiner Brauerei, die sind komplett autark und die holen sich immer größere Fässer, also wir reden hier von 200 Liter oder 500 Liter, ich weiß gar nicht wie groß, von allen möglichen ganz kleinen lokalen Brauereien um Nürnberg herum. Das heißt, wenn du ein Bier frisch gezapft dir bestellst, kann eine Stunde später passieren, dass du dieses Bier nicht mehr kriegst, weil es aus ist. Dann wird das nächste Fass hingeschraubt, dann haben sie draußen eine Schiefertafel und da schreiben sie immer genau drauf, welches Bier jetzt gerade an der Zapfanlage hängt. Und das heißt, du kannst dich da den ganzen Abend durch ganz unterschiedliche Bierspezialitäten trinken. Und das Allerschönste ist, draußen ist ein wunderschöner großer Platz, wo dann alle einfach entweder auf dem Boden sitzen oder an kleinen Tischchen, die es da noch gibt. Gibt aber nicht viele. Also die meisten sitzen wirklich einfach auf dem Boden mit einem Bier in der Hand, machen da wie Picknickstimmung. Wenn du Glück hast, kommt noch ein Straßenmusiker vorbei, der dann da noch Stimmung macht. Und dann hast du deinen Sonnenuntergang mit links über dir die Kaiserburg, vor dir Nürnberg und im Hintergrund das geilste Bier ever. Und lustigste Geschichte, wenn ich da noch eine kleine Anekdote zu erzählen darf, wenn du möchtest.
Ja, sicher, auch raus.
Peter Kohl ist ja auch ein Begriff bestimmt, der liebe Kollege von Sport 1. Mit dem war ich ja früher ganz viel unterwegs bei der DTM, weil ich noch bei Sport 1 war und noch ein Kollege waren da oben und dann ist ein Unwetter aufgezogen. Ein Unwetter, sage ich dir. Es gibt nur Platzregen oder Sahara-Hitze in Nürnberg. Du merkst, worauf ich wieder hinaus will. Unwetter Deluxe. Sturm. Wirklich, die Tische hat es weggeweht. Wir haben uns gerade noch in den Wanderer, wo vielleicht, sag mal, Pi mal Daumen 80 Leute reinpassen, haben uns noch reingerettet. Rappelvoll das Ding. Wir standen alle quasi uns gegenseitig auf den Füßen. Der Wirt hat das genutzt, um plötzlich Musik aufzulegen. Und hat dann irgendwann geklingelt, meint so, letzte Runde. Und dann so, außer. Ihr singt mit mir. Und dann hat er griechischer Wein angestimmt von Udo Jürgens. Die ganze Kneipe hat mitgesungen. Dann hat er klingelt, ihr habt noch mal eine halbe Stunde. Dann ging es wieder eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde sagt er, ich mache jetzt zu. Außer ihr singt mit mir. Dann mussten wir wieder griechischer Wein singen. Wir haben viermal griechischer Wein gesungen. Haben noch zwei Stunden extra on top gewonnen. Draußen hat sich das Unwetter irgendwann beruhigt gehabt. Aber drinnen war die Stimmung am Überkochen. Herrliche Geschichte, überragender Abend und auch das gehört absolut in meine persönliche Historie zum Norrisring, aber sowas von dazu.
Ja. Ach, herrlich. Das macht es aber auch aus,
absolut.
Dass du dann kommst und sagst, da draußen, da geht die Welt unter, aber hier drinnen, da
steppt der Wehr.
Geht aber richtig die Party. Ja, Tobi, jetzt seid ihr da draußen bestens versorgt, da draußen. Einmal hatten wir den Rückblick Richtung Sanford, aber auch den Vorausblick Richtung Norrisring, was euch erwarten wird. Die Favoriten haben wir besprochen und ganz wichtig, wo ihr natürlich auch danach hin könnt. Tobi, dir herzlichen Dank für heute und hoffentlich mal bis bald.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Euch da draußen auch alles Gute. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.
Bis dann.